Es wurde als sehr radikalen Bruch wahrgenommen, diese Landschaften, die Friedrich dort vorgeführt hat, zu allem, was man kannte und was man auch an Regeln und Erwartungshaltungen an ein Bild damals hatte.
Herzlich willkommen in der 77. Folge von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Dieses Mal zu Gast ist Anna Arends. Anna ist Kunsthistorikerin, bei Griesebach die Expertin für Kunst des 19. Jahrhunderts und auch mit ihm kennt sie sich bestens aus. Caspar David Friedrich, dem wohl berühmtesten deutschen Maler des 19. Jahrhunderts. Weil 2024 sein 250. Geburtstag ist, reiht sich bereits ein Friedrich-Highlight an das nächste. Es wird zahlreiche große Ausstellungen geben und Ende November bei der Winterauktion von Griesebach eine kleine Sensation. Worin die besteht, was Caspar David Friedrich für ein Mensch war und warum sein Werk heute aktueller denn je ist, all das erzählt uns Anna Arends jetzt. Herzlich willkommen. Hallo Anna.
Hallo.
2024. Da jährt sich der 250. Geburtstag des deutschen Malers Caspar David Friedrich. Was wissen wir über ihn, beziehungsweise was weißt du über ihn? Denn du bist die Expertin für das 19. Jahrhundert bei Griesebach. Wo kam er her und wo ging er hin?
Caspar David Friedrich ist in Greifswald geboren. Am 5. September 1774 und nächstes Jahr feiern wir seinen 250. Geburtstag und ich glaube, dieser 5. September, da wird sehr viel los sein. Der 5. September wird in der Ausstellungszeit in Dresden liegen. Die Dresdner werden eine wunderbare, ganz große Caspar David Friedrich Ausstellung veranstalten, wie zuvor auch schon Berlin und Hamburg.
Und dann danach in New York, habe ich gelesen.
Und sogar, ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil es wird sehr spannend sein. Hier haben wir, also Friedrich ist ja sehr, sehr eng mit unserer Kunst- und Kulturgeschichte verbunden und sicher nach Dürer, also der wichtigste große deutsche Künstler, dessen Schaffen tatsächlich bis heute wirkt und auf uns wirkt und uns auch sehr stark geprägt hat in unseren Sehgewohnheiten.
Bevor wir auf sein Werk kommen, Anna, vielleicht erzählst du uns erstmal etwas darüber, was er für ein Mensch war. Was hat ihn umgetrieben?
Er ist in Greifswald aufgewachsen als sechstes von 10 Kindern und der Vater war ein Seifensieder, also in kleinen, einfachen, handwerklichen Verhältnissen sozusagen.
Ja, irgendwo habe ich gelesen, das war im Brandenburgischen sogar ein Schimpfwort, Seifensieder, für einen besonders kulturlosen Menschen.
Oh,
du Seifensieder.
Ja. Wirklich? Ja. Das ist ja lustig. Also vielleicht auch nicht lustig, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, für aber ihn das, wahrscheinlich nicht so.
Genau. Für ihn wahrscheinlich eher nicht so sehr. Aber man kann ja nach Greifswald fahren, ein wunderbarer Ort und auch ein wunderbares Museum, wo das Gedenken an Caspar David Friedrich wirklich auf die schönste Art und Weise hochgehalten wird. Und da kann man nochmal sehr tief eintauchen, auch in das Leben und in die Verhältnisse, aus denen er gekommen ist.
Ja. Ich glaube, es ist ein bisschen umstritten, wie die Familie zurechtkam. Manche sagen mehr schlecht als recht. Andere sagen oder weisen darauf hin, dass sein Vater, glaube ich, im Alter noch mal sehr wohlhabend wurde als Kaufmann. So richtig gesichert ist es, glaube ich, gar nicht.
Das stimmt. Ich muss gestehen, das sind gar nicht so die Momente, mit denen ich mich so sehr viel auseinandergesetzt habe.
Ja.
Deshalb kann ich da gar nicht so viel zu sagen, muss ich gestehen.
Macht nichts, dann kommen wir doch gleich auf seine Arbeitsweise, wie er gearbeitet hat. Also hat er Skizzen gemacht, Entwürfe von seinen späteren Gemälden. Wie ging er vor?
Ja, also Friedrich ist 1774 ja geboren und 1794 mit 20 ist er nach Kopenhagen gegangen an die Akademie. Das war damals eine der europaweit führenden, fortschrittlichen, offenen, bedeutenden Akademien. Da ist er für 4 Jahre gewesen, hat Zeichnen, vor allen Dingen Zeichnen gelernt, hat Eckersberg kennengelernt, mit dem er auch ein Leben lang in Verbindung bleiben wird, auch weitere dänische Künstler, aber einen so richtigen Weg für seine eigene Kunst hatte er dort wohl noch nicht gefunden. Also der Rationalismus der Aufklärung und der Klassik war durchaus noch vorherrschend und auch die Idee des klassischen Lehrateliers, auch wenn man damals schon in Kopenhagen die Künstler dazu angehalten hat, ihre Ateliers zu verlassen und in die Natur zu gehen, um dort zu studieren.
Ja.
Und dann kam Friedrich nach Dresden 1898 zum ersten Mal. Und bis 1802 ist er immer wieder zu Hause auch gewesen, ist auf Rügenreise gegangen. Da ist noch viel passiert und ab 1802 war er dann ständig in Dresden. Und in diesen ersten Jahren dort muss man ihn, oder so stelle ich ihn mir vor, wirklich als Suchenden vorstellen. Er spricht auch davon, dass er auf der Suche ist nach einer neuen Kunst für eine neue Zeit. Er empfindet sich als ein junger Künstler in einer neuen Zeit, für die er nach einer eigenen persönlichen Ausdrucksform sucht. Und er macht ganz wichtige Begegnungen mit Philipp Otto Runge, dem er mehrmals begegnet. Das ist sicher der neben Friedrich bedeutendste romantische Künstler seiner Zeit gewesen. Er trifft Ludwig Tieck, er trifft Krosegarten, diesen dichtenden Pfarrer aus Pommern, und enthält ganz entscheidende neue Ideen für die inhaltliche Konzeption seiner Kunst. Was aber wirklich am entscheidendsten ist, ist, er geht raus und er sucht seine persönliche, intime Auseinandersetzung mit der Natur. Und das ist der wesentliche Moment, der ihn zu einer neuen Bildsprache führt, zu dieser ihm eigenen Bildsprache.
Ja, was, also jetzt aus heutiger Sicht, war das Innovative an dieser seiner Malerei? Was war diese neue Bildsprache?
Friedrich ist ein kompromissloser Erneuerer der deutschen Landschaftsmalerei. Er ist wirklich eine Schlüsselfigur des romantischen Aufbruchs in Europa, mit dem sich die Zeitenwende ankündigt und radikal manifestiert. Man kann ihn bezeichnen als der Erfinder der Symbollandschaft. Es sind Gedankenbilder, die er schafft. Wir kennen sie alle, diese friedrichschen Landschaften, in denen er um Raum und Zeit überdauernde Fragen nach der Bestimmtheit des Menschen im Leben und nach dem Tod und nach der Beziehung, unserer Beziehung zur Natur nachsinnt oder nachfragt. Also er stellt sowieso insgesamt eigentlich mehr Fragen, als dass er Antworten gibt. Und das ist auch das Besondere, was uns so berührt, denke ich. Mhm. Es sind Seelenlandschaften, die uns auf eine ganz intime Art unsere intimsten Empfindungen anspricht und uns aber zur gleichen Zeit keine Antworten gibt, sondern uns konsequent immer wieder auf uns selbst zurückweist.
Wie haben ihn eigentlich seine Zeitgenossen wahrgenommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe darüber auch sehr viel nachgedacht, ehrlich gesagt. Wenn man die Aussagen seiner Zeitgenossen liest, dann wird er sehr häufig als kauzig und als eigenbrötlerisch und als nicht besonders gesprächig beschrieben. Tatsächlich ist es aber so, dass er einen kleinen, intimen, vertrauten Kreis hatte, wo er wiederum sehr lustig gewesen sein muss auch und sehr aus sich herausgegangen. Also wenn er im vertrauten Kreis war, dann muss er doch auch durchaus ein fröhlicher und, ich weiß nicht, fröhlich, aber durchaus auch lustig gewesen sein und aus sich herausgekommen sein. Also das ist schwer zu sagen. Er wird ja vielleicht auch aufgrund dessen, dass wir seine Bilder sehen und diese Bilder auf seine Persönlichkeit zurückwirken lassen, haben wir eher das Bild eines Melancholikers, eines einsamen Wanderers. Vielleicht ist das aber auch eine zutiefst norddeutsche, da habe ich auch drüber nachgedacht, eine zutiefst norddeutsche Charaktereigenschaft.
Das zu denken oder so zu sein?
So zu sein. Mhm. Auch eher dieses zurückhaltende, nicht ganz so gesprächige. Also je weiter man in den Norden kommt, desto mehr begegnen einem auch diese wunderbaren Menschen.
Du bist Kielerin, muss man kurz einschieben. Ja, dann passt es.
Die Kieler, genau. Ich bin Kielerin und bin sehr, sehr viel an der Nordsee gewesen. Meine gesamte Kindheit, und da begegnen einem diese wunderbaren Menschen, die aber jetzt vielleicht das Gegenteil sind von einer rheinländischen Natur, die so offen sind und überall erstmal auf alle zugehen.
Ja. Wie verhielt es sich mit seiner Kunst? Also wie wurde die zu seinen eigenen Lebzeiten gewürdigt oder eben nicht gewürdigt?
Er hatte ein paar Jahre, in denen seine Kunst durchaus doch sehr gewürdigt wurde und sehr stark wahrgenommen wurde und auch entsprechend stark irritiert hat. Das sind vor allen Dingen diese frühen Jahre gewesen. Also man muss sich vorstellen, Friedrich kommt von der Zeichnung und er entwickelt eine eigene Sprache über die Zeichnung. Und dann ist er 33 Jahre alt schon. Und dann fängt er erst an, mit seinen ersten Ölgemälden in die Öffentlichkeit zu treten. In diesen Ölgemälden, mit denen er an die Öffentlichkeit tritt, tritt er direkt mit einer komplett neuen Bildsprache auf. Und das haben die Zeitgenossen damals als so irritierend empfunden, dass viel darüber diskutiert wurde.
Im Sinne von so einer Provokation oder?
Ja, man hat das tatsächlich als provozierend, weil Friedrich sehr, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, aber es wurde als sehr radikalen Bruch wahrgenommen, diese Landschaften, die Friedrich dort vorgeführt hat, zu allem, was man kannte und was man auch an Regeln und Erwartungshaltungen an ein Bild damals hatte. Das war noch sehr viel präsenter, als das für uns heute natürlich ist. Und das wurde sehr krass wahrgenommen. Und als mit dem ersten Bild, dem sogenannten Tetschner Altar, da ging es schon los mit der großen Diskussion. Wunderbar ist das aber auch nachzuvollziehen, 1810, als Friedrich etwas zu spät auf der Berliner Akademieausstellungen noch nachreicht, zwei Landschaften in Öl. Diese beiden Landschaften in Öl kennen wir heute als den Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald. Und während dieser Akademieausstellungen waren es wirklich diese beiden Bilder und vor allen Dingen der heute so betitelte Mönch am Meer, der wirklich für größte Irritation und Aufregung gesorgt hat und wirklich Stadtgespräch war. Und es gibt diese wunderbaren Beschreibungen von Heinrich von Kleist und Clemens Brentano. Kleist, der in Zwiesprache geht mit dem Bild von Friedrich und wahrscheinlich eine der schönsten, wunderschönsten und anrührendsten und intensivsten Bildbeschreibungen macht in diesem Zuge. Und Clemens Brentano, der wie so ein kleines Theaterstück tatsächlich offensichtlich in der Ausstellung ist und mit anhört, was die Menschen so besprechen, wenn sie vor dem Bild stehen, vor dem Mönch am Meer stehen. Und das ist eine sehr amüsante und schöne Episode daraus entstanden.
Was war das konkret? Was gibt's denn da so irritierend zu finden? Vielleicht, wenn du erstmal das Bild beschreiben magst, für die, die es nicht kennen.
Das ist ein großformatiges Gemälde. Ich habe in einer alten Nationalgalerie gearbeitet, ganz, ganz, ganz lange, während meines ganzen Studiums und auch während der meisten Zeit, als ich meine Promotion gemacht habe. Und ich weiß nicht, wie häufig ich in diesem Friedrichsaal war und wie häufig ich mich einfach davor gesetzt habe, vor diese unfassbare Landschaft, die wirklich, wirklich radikal ist. Wir sehen auf ein Meer hinaus, was unter einem riesigen Himmel liegt. Also ich glaube, 4/5 oder 3/5 sind Himmel. Der Himmel ist über dem Meer bewölkt und ganz oben ist ein leichter Durchblick in den blauen Himmel. Unter diesem bewölkten, diesigen Himmel liegt ein Streifen schwarzes, dunkles Meer und ganz am unteren Ende ist ein Streifen Sand. Und in der Mitte etwa sehen wir eine Rückenfigur in einer Haltung eines Denkers, der auf dieses Meer rausschaut. Und wenn wir ganz genau hinsehen, sehen wir, dass über seinem Kopf Möwen kreisen. Ansonsten sehen wir nichts. Und wenn wir ein wenig die Augen zusammenkneifen, dann sehen wir noch nicht mal mehr diese Rückenfigur, sondern dann sehen wir eigentlich drei Farbfelder, die übereinander liegen, die auch keinen Anfang und kein Ende haben, sondern die wirklich als Farbfelder auch auf uns wirken. Das war auch eines der irritierenden Momente für die Menschen damals, dass es keine Umrahmung gab. Es ist keinen Regeln gefolgt, genauso wie man das eigentlich wollte. Das Zweite ist, wir haben da zwar den Mönch, diesen Mann stehen, diese Rückenfigur, aber es ist, und wir sind sofort, wir blicken in die gleiche Richtung und ich bin am Meer aufgewachsen und ich kenne das, wie sich das anfühlt und wie das riecht, wenn es abends dunkel wird und auch dieses Meer schwarz wird und man da steht und der Wind weht und es riecht nach Meer und nach Salz. Und wir schauen tatsächlich zusammen mit diesem Mönch da raus, aber es ist genau so, wie Kleist beschreibt, wir wollen da mitstehen, Aber das funktioniert nicht, weil es keinen Raum gibt. Kleist sagt, ich will dahin, aber ich kann nicht. Und das stimmt. Er beobachtet, dass Friedrich eine Bildwelt schafft, in die man aber nicht mehr reingehen kann, so gerne man das auch möchte, die auch nichts Erzählerisches hat, was auch die Menschen damals sehr geliebt haben. Sondern man wird immer wieder, man ist da drin, gedanklich, aber man wird zur gleichen Zeit immer wieder auf sich selbst zurückgeschmissen. Und das ist gigantisch, das ist wahrscheinlich das radikalste Bild und der größte Bruch, den die deutsche Kunst im 19. Jahrhundert gemacht hat. Also so konsequent, das ist einfach nur enorm.
Du hast es ein paar Mal darauf hingewiesen oder angetippt, das Thema Rückenansicht, das ja bei ihm, glaube ich, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Was erreicht er damit, dass wir eben häufig den Betrachter betrachten, sozusagen, also mit ihm schauen?
Genau, dass wir eben den gleichen Blick haben, dass wir nicht durch einen, nicht in das Gesicht eines Gegenübers schauen, sondern dass wir automatisch den gleichen Blick einnehmen wie diese Person, die dort vor uns steht in dieser von Friedrich erdachten Bildwelt. Und das ist das Zweite. Friedrich hat seine Landschaften komplett durchkomponiert. Mhm. Es sind keine Landschaften, die tatsächlich existieren, sondern es sind Landschaften, die vor seinem inneren Auge entstanden sind.
Das denkt man gar nicht, weil man glaubt, sie zu kennen. Wie du jetzt mit dem Meer, ja, aus deiner Heimat.
Ja, absolut.
Dann würde ich dich doch jetzt vielleicht mal fragen, auch wieder aus heutiger Sicht natürlich, welche Rolle fällt ihm in der Kunstgeschichte zu? Also sprich, wie haben sich andere, spätere Künstler auf ihn bezogen?
Friedrich ist wirklich ein Künstlerindividuum, der seine eigene subjektive Bildsprache konsequent gesucht und gefunden hat. Und in dem, was er tat, war er sehr, sehr selbstbewusst. Er war sehr klar damit. Und diese individuelle Suche, dieser Austausch des Künstlerindividuums mit der Schöpfung und mit seiner Umwelt und dieses Suchen und Finden einer eigenen Bildsprache, das hat viele Künstler enorm bereichert. Also auch das Konzeptuelle, was da drin liegt, ist immer wieder wahrgenommen worden. Also von den Bauhauskünstlern bis hin zu Beuys, der einer der größten Friedrich-Verehrer war, was natürlich auch in diesem meditativen Austausch liegt. Auch dieser anthroposophische Gedanke findet hier sozusagen Anknüpfungspunkte und geht bis hin zu Gerhard Richter, bis hin zur Leipziger Schule, wenn ich das so sagen darf. Das geht ziemlich weit und ist sehr, sehr aufregend. Wir hatten hier ja auch mal diese wunderbare Ausstellung bei uns in den beiden staatlichen Museen, diese Melancholie-Ausstellung, wo im Grunde genommen Friedrichs Werk schon zentral war und eine ganze Welt aufgemacht wurde hin zu verschiedenen Künstlern bis in die Gegenwart. Das war eine ganz besondere Ausstellung.
Ja, jetzt hast du es vorhin schon angedeutet, als wir darüber sprachen, wie seine Zeitgenossen sein Werk wahrgenommen haben. Es hat einige Jahre gegeben, in denen er sehr wahrgenommen wurde und auch gewürdigt wurde. Dementsprechend wurde er die meiste Zeit aber nicht gewürdigt.
Ja, also es gibt diese frühe Zeit, in der er gesehen wurde, wo in der viel über ihn diskutiert wurde. Goethe hat sich auch eingeschaltet. Es ist ja bekannt, dass Friedrich immer auch nach Goethe, dem großen Kunstpapst, es hätte ihn sehr gefreut, wenn er dessen Anerkennung gefunden hätte. Aber die beiden sind doch sehr auseinandergegangen in ihren Vorstellungen. Und wenige Jahre später war die Zeit fortgeschritten und es wurde ganz, ganz ruhig um Friedrich. Und in der Wahrnehmung der Zeitgenossen hatte Friedrich sich selbst sozusagen überlebt. Also es war, die Zeit war weitergelaufen und man hatte kein großes Interesse und kein großes Verständnis mehr für diese Kunstform, die Friedrich dort weiterhin betrieb. Und als er 1840 gestorben ist, war er wirklich weitgehend vergessen.
Wann wurde er dann wiederentdeckt und warum eigentlich? Wie passiert so eine Wiederentdeckung?
Das sind immer, es gibt so viele tolle Geschichten, wenn man sich mit diesen Künstlern und mit diesen Werken beschäftigt. Und das ist auch eine gute Geschichte. Friedrich wohnte in diesem berühmten Haus an der Elbe 33 zusammen mit einem ebenfalls sehr berühmten Künstler, nämlich Johan Christian Dahl. Das ist ein Norweger, der 1823 nach einer ganz wichtigen Italienreise für ihn, ist er ständig nach Dresden übergesiedelt und er ist in das gleiche Haus gezogen wie Friedrich. Also Dahl wohnte oben und Friedrich wohnte unten. Und das ist eine wunderbare Geschichte, denn die beiden waren bis zu Friedrichs Tod engstens befreundet, waren aber wirklich ein ungleiches Künstlerpaar. Ja, also Friedrich war eher der ruhige, zurückgezogene, der ist ja vom Äußeren her musste ja ein ziemlicher Hühne gewesen sein mit seinem roten Backenbart. Und Friedrich war auch immer derjenige, der diese unglaublichen Bilder, die er geschaffen hat, eher zurückgezogen und alleine, man könnte heute sagen, mit sich meditierend in seinem Atelier geschaffen hat. Und Dahl ist jemand gewesen, der muss ein unglaublich lebenslustiger, fröhlicher, zugewandter Typ gewesen sein, den alle mochten. Einer der großen Meister der frühen Freilichtmalerei und Ölstudienmalerei, also einer der deutschen Vorläufer dessen, was dann hinführt zum Impressionismus. Großartiger Künstler. So. Und als Friedrich starb, war der so gut wie vergessen und auch seine Frau Caroline lebte in, ich weiß nicht, ob man wirklich Armut, aber doch in ärmlicheren Verhältnissen. Und Dahl ist dann runtergegangen sozusagen und hat alles, was er dort von Friedrich finden konnte, aufgenommen, ganz, ganz wertschätzend aufgenommen, wirklich katalogisiert, inventarisiert, so, dass nichts verloren geht und hat das erstmal für sich behalten. Sicher, sich haben auch andere Künstlerfreunde das ein oder andere dann noch übernommen. Aber als Dahl dann starb, ging dann wiederum der gesamte Nachlass von Dahl nach Oslo ins Nationalmuseum, weil er ja Norweger ist. Und in Oslo findet sich der ganze Dahl-Nachlass. Und mit diesem Dahl-Nachlass kam eben auch dieser Nachlass von Friedrich auch mit nach Oslo. Und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einen Wissenschaftler, Aubert, oder ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, und der wollte eigentlich über Dahl forschen und durchstöberte das Archiv und die Sammlung dort im Nationalmuseum in Oslo und stieß auf diesen Maler Friedrich, den er aber noch nie kannte und war ganz begeistert und ganz neugierig und hat sich damit beschäftigt. Und über diesen norwegischen Nachlass und diesen Aubert ist es dann zu einer Wiederentdeckung gekommen und hier 1906 gab es hier eine große Ausstellung in der alten Nationalgalerie, damals war noch nicht alte Nationalgalerie, in der Nationalgalerie, die sehr, sehr berühmte Jahrhundertausstellung, wo der deutsche Weg oder in Anführungsstrichen der deutsche Weg aufgezeigt werden sollte, der Malerei von den Anfängen des 19. Jahrhunderts bis hin zum Impressionismus, bis hin zur Moderne. Und in diesem Zuge wurde Friedrich in einer relativ großen Anzahl an Gemälden in dieser berühmten Ausstellung gezeigt, die eben interessanterweise diese Bewegungsrichtung hin zum Impressionismus aufzeigen wollte und wurde wiederentdeckt und von da an gab es eigentlich keinen Halt mehr. Also der große Jahrhundertkünstler war wiederentdeckt und neugeboren sozusagen.
Was diese Art Kunst ja ausmacht, ist, dass jede Generation und jede Ära wieder einen neuen Kontext zu ihrer Jetztzeit herstellen kann. Was glaubst du denn, warum ist seine Arbeit heute wieder so aktuell? Was sehen wir heute darin? Was erscheint uns heute darin so gegenwärtig oder aktuell?
Ich glaube, diese kompromisslose, bedingungslose Auseinandersetzung mit der Natur und dieses Empfinden, dass wir als Menschen, jeder einzelne von uns ein Teil dieses großen Ganzen ist, dieser Schöpfung oder wie, ja, dieses Kosmos, in dem wir leben, dieser Natur, in der wir leben. Und dass es eine gegenseitige Abhängigkeit auch gibt und dass es eine Unbedingtheit und Notwendigkeit gibt, diese Natur wertzuschätzen und zu bewahren. Und das sieht man bei Friedrich. Das ist wirklich dieses, es schläft ein Lied in allen Dingen. Das ist wirklich das Kleinste und Unscheinbarste, wie auch das Großartigste und Gewaltigste, was einem in der Natur begegnen kann, gleich wertzuschätzen. Wenn wir mal ein bisschen zur Ruhe kommen, und für Friedrichs Bilder braucht man immer ein bisschen Ruhe, und wirklich uns mal einlassen auf diesen Dialog, den er uns dort vorschlägt, und das übersetzen und selber tatsächlich rausgehen und mal in den Dialog gehen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr Diesseitiges, Heutiges hat.
Ja. Neben den vielen Ausstellungen und Friedrich-Highlights gibt es auch bei Griesbach nun eine kleine Sensation. Das sogenannte Karlsruher Skizzenbuch wird nämlich Ende November versteigert. Was ist das und was hat es damit auf sich, Anna?
Das Karlsruher Skizzenbuch heißt Karlsruher Skizzenbuch, weil es sich in Karlsruhe befindet, und zwar in Privatbesitz schon seit 200 Jahren. Es ging zu Zeiten von Friedrich selbst oder eben über Dahl, gelangte es in die Hände von Georg Friedrich Kersting, einem ganz bekannten Künstler auch aus Dresden, der zum engsten Freundeskreis von Friedrich gehörte und zum wichtigsten Porträtisten. Also alle, die meisten Bilder, die wir kennen, die hat Kersting gemalt von Friedrich, und ist dort immer wertschätzend in der Familie bewahrt wurde. Und dieses Skizzenbuch ist uns jetzt vertrauensvoll übergeben worden. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn solche Skizzenbücher, muss man sich vorstellen, sind wirklich das Intimste, das Privateste, das Persönlichste Dokument eines Künstlers, was die Künstler meistens, also heute
wäre es das Handy,
glaube ich, immer noch so, ja, was die Künstler oft ein Leben lang bewahrt haben und wie so einen kleinen Schatz wirklich auch nicht aus den Händen gegeben haben. Und bei Friedrich mag das in ganz besonderer Weise gelten, denn die Zeichnung ist der Ursprungsgedanke eines Künstlers für ein Bild, und das ist ganz, ganz besonders gilt das für die Skizzen, und ganz besonders gilt dieses für die Skizzen und Zeichnungen von Caspar David Friedrich, die in der Natur entstanden sind und die er in dieses Skizzenbuch reingezeichnet hat.
Wie viele Skizzen sehen wir da? Wie viele Seiten hat das Büchlein überhaupt?
Das Büchlein hat 20 Seiten, also vorne und hinten, und 33, also wenn man die 33 von diesen 20 Doppelseiten sind mit Skizzen bezeichnet.
Gibt es von dieser Art noch weitere von ihm?
4 Skizzenbücher sind in Oslo, eben aus diesem Nachlass von Dahl, und 1 ist in Dresden. Und dann gibt es noch mehrere Skizzenbücher, die entweder keinen Einband mehr haben oder komplett aufgelöst sind, wo die einzelnen Blätter in den Sammlungen weltweit sich befinden, in den großen Sammlungen. Genau.
Ganz konkret, was ist der Schätzpreis für dieses Skizzenbuch? 6 Stück, hast du gesagt, gibt es insgesamt, oder?
Genau.
Ja. Was ist hier angesetzt als Schätzpreis?
Wir haben für das Skizzenbuch den Aufrufpreis von 1 Million Euro gefunden. Ich denke, dass es eine konservative und angemessene Schätzung ist. Mhm. Wir sind nämlich tatsächlich, wir haben das sehr überlegt gemacht, und wir sind in jede einzelne Zeichnung, jedes einzelne Blatt durchgegangen und haben uns angesehen, für wie viel würde diese einzelne Zeichnung auf dem Markt jetzt aufgerufen werden, und für wie viel sind ähnliche Zeichnungen bereits schon verkauft worden. Und wenn man nur das zusammenzählt und noch nicht mal berücksichtigt, dass es in der Gesamtheit natürlich wirklich ein absolutes Unikat ist, kommt man auf diese Summe.
Welche Art Bieter wird sich dafür wohl interessieren? Was denkst du?
Ich hoffe natürlich, dass es entweder eine Privatperson ist oder eine Institution, die wertschätzend, bewahrend dieses Buch übernimmt und auch der Öffentlichkeit in Ausstellungen zur Verfügung stellt, der Forschung zur Verfügung stellt. Das kann entweder durch den Ankauf einer Institution selbst passieren, das kann aber natürlich auch ein Sammler, eine Sammlerin sein, die das Skizzenbuch vielleicht ankauft, aber entsprechend zur Verfügung stellt. Ja. Und das wäre natürlich auch sehr begrüßenswert. Ja.
Anna, jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden immer gleichlautenden Fragen dieses Podcasts. Nämlich frei heraus, welches ist dein Lieblingsmuseum und warum?
Ich habe mehrere Lieblingsmuseen, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Also einmal die Alte Nationalgalerie, da fühle ich mich wirklich zu Hause. Da bin ich so viele Jahre gewesen, ja. Das liebe ich einfach. Dann gibt es auch für ein kleines Museum in Alkersum, das Museum für die Kunst der Westküste. Da kann ich nur jedem sagen, dass er da mal hingeht. Das ist einfach hinreißend. Und wenn jemand nach Paris mal fährt, gehen Sie in die Fondation Custodia. Das ist mit Sicherheit eines der schönsten Museen, die ich kenne, in einem alten Stadtpalais in der Rue de Lille auf der Rückseite vom Musée d'Orsay. Da kann man Ölstudien ansehen in der schönsten Form und es ist einfach ein traumhaft schönes Museum, was sehr sympathisch ist.
Ja. Sehr schön. Und zu guter Letzt, liebe Anna, welches Kunstwerk würdest du für dich wählen, wenn du denn die freie Wahl hättest, was du gerade kurz mal eben hast?
Das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage. Und wenn man, so wie ich, mich jeden Tag mit Kunst beschäftigen darf, ist das natürlich gar nicht so einfach. Ich liebe diese frühen Ölstudien vom Meer, Himmel und Weite, die Künstler kurz nach 1800 geschaffen haben. Corot, Valenciennes, Constable, Eckerspark, Dahl. Ich würde mich freuen über einen Schwung von Scherenschnitten von Runge.
Ja.
Ich finde, wir haben einmal ein Pastell von Menzel. Menzel ist der große Pastell, unfassbar. Wir hatten einmal ein Pastell von der Emilie mit roter Bluse. Das ist so unendlich schön, das hätte ich auch gern. Mhm. Oder ich habe mir überlegt, vielleicht auch ein Bild von Hammerscheu, eins dieser schönen Interieurs, die mich auch sehr berühren.
Sehr schön.
Entweder das aus dem Städel oder das aus der Hamburger Kunst.
Also, du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Sehr schön. Liebe Anna, das hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir danken dir sehr.
Ich danke dir, liebe Rebecca.
Das war Folge 77 von Die Sucht zu sehen, dem Gresebach-Podcast. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören, freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf gresebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.